Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Unser heutiges Thema ist: Es liegt nicht an dir, es liegt am Pullover. Okay, ihr habt gewissermaßen Glück gehabt, denn ich habe zuerst vorgehabt, eine komplette Folge nur über Maschenproben zu machen. Ich erzähle euch später mehr darüber, warum das so ist. Habe mich dann aber dazu entschlossen, das Thema etwas weiter zu fassen. Beide Themenideen sind geboren aus dem Pullover-Strickkurs, den ich gerade unterrichte. Da sitzen jetzt also 10 oder vielmehr inzwischen nur noch 9 eifrige Leute drin, denen ich jetzt zeige, wie man nahtlose Pullover von oben strickt. Und zwar nicht nur Raglans. Und da ist mir aufgefallen, dass erstens ich stundenlang über das Stricken von Pullovern reden kann. Also wirklich viele Stunden. Aber keine Angst, ihr kriegt nicht alles zu hören heute, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Und zweitens ist mir eben aufgefallen, dass das mit der Maschenprobe ja gar nicht so bekannt ist, wie man das richtig macht und so. Aber später. Okay, Neuigkeiten habe ich dieses Mal kaum. Es gibt schon wieder einen neuen Strick- und Spinn-Podcast und schon wieder aus Berlin. Und zwar Maddies Wohnküche. Ich hoffe, ich habe den Titel jetzt richtig aufgeschrieben. Ich schaue später nochmal nach. Leider gibt es diesen Podcast nicht auf iTunes und es gibt auch keinen RSS-Feed, wo man den abonnieren kann. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil das für mich bedeutet, dass ich immer auf Ravelry in der Podcast auf Deutsch-Gruppe schauen muss, ob es eine neue Folge gibt. Und dann gehe ich auf ihre Seite und dann lade ich die mir auf meinen Computer, wobei ich gar nicht sicher bin, ob ich das darf. Dann habe ich versucht, sie auf meinen iPod zu tun, damit ich sie unterwegs hören kann. Und dann hatte ich irgendwie einen Fehler. Das ging irgendwie nicht. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich versucht habe, den als Podcast zu deklarieren und das fand, glaube ich, iTunes dann nicht so passend. Der Podcast, mal ganz abgesehen von meinen technischen Mäkeleien hier, gefällt mir sehr gut, auch wenn ich bis jetzt eigentlich nur die erste Folge gehört habe. Ist doch irre, oder? Jetzt haben wir schon 4 außer mir, 1 auf Englisch, 3 auf Deutsch. Geht richtig was weiter. Es ist total klasse. Kann man die ganze Zeit Strick-Podcasts hören auf Deutsch. Gut, dann ist es so, vielen, vielen Dank für alle Leute, die sich bei mir gemeldet haben und sich bedankt haben oder Anregungen oder so hatten. Ehrlich, ich schaffe es überhaupt nicht mehr, auf irgendwelche Blog-Kommentare zu antworten und habe auch völlig aufgegeben, meinen persönlichen Nachrichten auf Ravelry Schritt zu halten. Ich möchte mich besonders entschuldigen bei Deike, die freundlicherweise zu jeder Folge einen Kommentar abgegeben hat. Ich fand die alle super interessant und ich wollte auch auf alles antworten. Aber ich habe gedacht, ich bedanke mich jetzt hier einmal so umfassend im Rundumschlag. Habe mir außerdem noch notiert, wen habe ich? Tini. Tini hat vor Urzeiten während meiner Tour de Vlies-Folge gesagt, ich soll doch bitte auf den Spinntreff in Kiel hinweisen, der immer am Dienstag oder so im Monat ist. Für die, die daran interessiert sind, der wird über die Gruppe Schleswig-Holstein irgendwas auf Ravelry organisiert. Sorry. Ich suche die Angaben noch und dann schreibe ich euch die in die Shownotes. Jetzt dachte ich wäre gut vorbereitet, Mensch. Dann hat Estrella Polar mir geschrieben, wegen der Taschenfolge, erinnere mich genau, hat auf Wickeltaschen hingewiesen als gute Taschen mit vielen kleinen Fächern. Wingsfly hat sich bedankt und hat nach den diversen Münchner Spinntreffs gefragt. Ich weise auf die jetzt nicht extra hin. Alle Spinntreffs hier in der Gegend, die ich kenne, werden entweder über die Handspinngilde organisiert oder über Petzis Spinnforum. Und da kann man einfach suchen und schauen, wo in der Nähe was ist. Und nur damit es alle wissen, alle diese Treffen, die ich bis jetzt besucht habe, waren so, dass immer alle froh waren, wenn Leute kommen, auch neue Leute, auch Leute, die noch nie gesponnen haben. Dann ist es allerdings immer ganz günstig, wenn man sagt, ich würde das gern mal probieren, und dann können die Leute auch was mitbringen, dass sagen, okay, hier, nimm diese Fasern, nimm hier meine selbstgebastelte Spindel, kannst du mit nach Hause nehmen, kein Problem und so. Wer hat noch kommentiert? Die Linkshänderin, sehr eifrig. ABC Daniela auch. Manu, die hatte eine super Idee für eine Podcast-Folge über verschiedene Spinnfasern. Kommt irgendwann. Und Heike, die gesagt hat, ja, das mit der Maschenprobe klappt sowieso bei mir auch nicht, deswegen mache ich nie eine oder so ähnlich. Wie gesagt, später mehr zu diesem Thema. Genau, sonst Termine und so weiß ich nicht. Das große Treffen der Handspinnengilde, da steht schon wieder fest, wann und wo das 2012 ist, im Herbst. Ich bin ja schwer versucht, dieses Mal wirklich hinzufahren, denn ich möchte eigentlich irgendwie noch einen Haufen lernen, was das Spinnen anbelangt, und träume dann auch immer so von eine Woche Spinnkurs in Amerika und so, aber es ist dann vielleicht doch ein bisschen einfacher, hier irgendwo in, ja, im Herbst in, nach Mitteldeutschland oder wo das da ist, das nächste Mal zu fahren und mir da vielleicht einen Tag mal freizuschaufeln, als irgendwie hier quer über die Ozeane zu fliegen und so. Und was wollte ich noch? Keine Ahnung, also Termine sind gerade ein bisschen wenig. Ich habe gestrickt und gesponnen. Ich war, glaube ich, sogar relativ fleißig. Zum ersten hatte ich Glomerate angefangen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Ferse jetzt wieder aufgemacht habe. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Da waren Fehler in der Anleitung. Und ich habe die, glaube ich, 4-mal neu gestrickt, bin jetzt aber über die Ferse drüber. Hurra! Und harre jetzt der Dinge, die da kommen, denn ich habe dann festgestellt, ich brauche was zu stricken, was einfach ist, wo ich nicht nachdenken muss. Und deswegen ging jetzt Glomerata nicht. Ich verreise aber nächste Woche für 4 Tage. Ich fahre nach Frankfurt am Main und besuche die Winterkatze. Das ist eine Buchbloggerin, die kenne ich schon ewig und 3 Tage und habe ich schon ewig und 3 Tage auch nicht mehr gesehen. Da freue ich mich sehr drauf. Und Kato besuche ich auch. Und da fahre ich dann ganz alleine mit dem Zug stundenlang und da nehme ich Glomerata mit und stricke dann mal weiter. Weil das ist immer komisch, wenn so ein Projekt so eine, so, ich habe das so begeistert angefangen und dadurch, dass dann dieser Fehler in dem Muster war, bin ich dann so stecken geblieben und jetzt muss ich mich da wieder ein bisschen hinschubsen. Weil ich was ganz, ganz Einfaches brauchte, ohne Nachdenken, was aber trotzdem irgendwie spannend ist, habe ich ein paar Socken nicht nur angefangen, sondern auch beendet. Ich habe die genannt, bloß keine Tomaten, weil erstens mag ich keine Tomaten, also auf jeden Fall nicht roh, nur so in Tomatensauce und auf Pizza und so. Ich glaube, wegen der Kerne. Aber ja, keine Ahnung, ich mag auf jeden Fall nicht so gerne rohe Tomaten. Okay, was hat jetzt Tomaten mit Socken zu tun? Catboardy hat wieder ein neues Buch rausgebracht. Das ist diesmal ein E-Book geworden, das es so in verschiedenen Teilen gibt. Jetzt ist gerade der 4. Teil raus. Und das heißt Sweet Tomato Heels, also süße Tomatenferse, weil die so glatt ist wie eine Tomate, sagt sie. Und dieses Buch habe ich mir gekauft und bin sehr froh. Die Art, die Ferse zu machen, finde ich spannend, ist ziemlich einfach. Es ist ganz lustig. Also ihre Sockenstrickmethode ist von dem ersten Buch über das zweite und jetzt das dritte eigentlich immer einfacher geworden. Die Passform ist okay. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob mir das gefällt, wie das ausschaut. Also ich teste jetzt noch rum. Aber ich habe auf jeden Fall aus der Wolle von Spinning Martha, Schlehe heißt die genau, daraus habe ich mir ein paar gestrickt und bin ganz begeistert. Ich habe dieses Mal wieder 1,5er Nadeln genommen und ganz fest gestrickt und siehe da, wenn ich die anziehe, sind die zwar ein bisschen eng, aber wenn ich einen ganzen Tag damit in Turnschuhen rumgelaufen bin, dann sitzen die gerade wunderbar. Allerdings sind die dann an den Waden insgesamt ein bisschen eng, deswegen rutschen sie. Und weil ich ja lernfähig bin, habe ich dann das nächste Paar gleich mit dickeren Nadeln für den Beinteil da, den Schaft, angefangen. Und zwar habe ich die genannt Feather Foliage and Pines. Das ist auch wieder Spinning Martha. Das ist aus, Tannenwipfelspitzen heißt die Färbung. Und das Muster ist auch in diesem Sweet Tomato Heels Buch, Feather and Foliage heißt es. Und ja, macht Spaß. Das hat so ein pfauenschweifartiges Muster. Wie heißt das? Pfauenmuster heißt das auf Deutsch, gell? Feather and Fan. Wo man dann so mit Löchern und Abnahmen eine Reihe immer hat und nächsten drei sind glatt gestrickt und dadurch wird das Muster dann so wellig. Sehr hübsch, kann man auch gut nebenbei stricken. Allerdings habe ich festgestellt, nicht völlig nebenbei. Also ich war dann beim Friseur und war total aufgeregt, weil ich mir die Haare irgendwie ganz kurz schneiden lassen wollte und habe gleichzeitig irgendwie noch allen Leuten um mich rum zugehört, wie die sich unterhalten haben. Und dabei habe ich dann einen Fehler gemacht im Muster. Also merke, bei der Abnahme- und Zunahmerunde sollte man dann vielleicht doch ein bisschen aufpassen, wenn man sie strickt. Bei dem Paar Socken bin ich jetzt bei dem ersten Socken über die Ferse drüber und habe also nach dem Schaft habe ich dann die Nadelstärke gewechselt, bin jetzt auf 1,75 runter. Genau. Dann, was habe ich noch gemacht? Mein handgefärbter, handgesponnene Strickjacke, handgefärbter, nee, Tee. Ich will immer Pullover sagen, aber das wird eine Strickjacke, wo ich sehr hoffe, dass ich genug Wolle habe, aber ist nicht ganz klar. Da habe ich auch ganz fleißig weitergemacht und habe diesen gesamten Teil, also ich habe ja oben angefangen wieder, habe zugenommen für vorne, wo der Busen kommt, habe Armausschnitte gemacht, habe das allererste Mal in meinem Leben mit verkürzten Reihen gearbeitet, damit das Vorderteil auch etwas mehr Länge kriegt als das Rückenteil. Ich habe mich bei diesen verkürzten Reihen an die Anleitung gehalten, die in Little Red in the City ist von Isolde Teague. Das ist eine super, super, super Anleitung für alle Arten Änderungen, die man machen kann, damit das Strickmuster besser zum eigenen Körper passt. Und weil ich da zuerst nicht ganz sicher war, wie ich das alles mache mit diesen Brustabnähern und verkürzten Reihen und wo der Armausschnitt hinkommt und so, habe ich mich tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben hingesetzt und habe mit einem alten Knäuel Wolle, das ich noch irgendwo liegen hatte, quasi ein Modellpulli gestrickt. Ich habe jetzt also so ein puppengroßes Modell von meiner Strickjacke hier. Das hat ganz schön lang gedauert. Ich glaube, ich habe 3 Tage da irgendwie dran rumgestrickt, weil ich das immer nur so morgens eine Stunde gemacht habe und dann musste ich ja wieder überlegen und so. Und das ist total spannend geworden, weil man dadurch, dass es so klein ist, sieht man auf so einem kompakten Raum dann auch, wie diese ganzen Zunahmen und Abnahmen und dann für die Taille und dann für die Hüfte und so, wie das dann wirkt. Ziemlich spannend. Ich glaube, wenn das so weitergeht, wird aus mir doch noch irgendwie eine Designerin oder so. Als erstes hasse ich Maschenproben nicht mehr und als nächstes fange ich an, kleine Modelle zu basteln. Nun gut. Gesponnen habe ich auch. Die Farbverlaufswolle wächst weiter, langsam, aber stetig. Einen echten Durchbruch habe ich erzielt bei dem Paul Worth von The Painted Tiger. Ich will ja schon seit Monaten, sage ich, ich bin jetzt bald mit der ersten Spule fertig. Und dann war die erste Spule schon so gut wie voll. Und dann habe ich gemerkt, dass da gar nicht mehr viel übrig ist von der ersten Hälfte vom Kammzug. Das sind dann noch 15 Gramm gewesen. Dann habe ich gedacht, Mensch, die kriege ich doch noch auf die erste Spule mit drauf. Und dann war letzten Sonntag wieder Spinntreffen in Tutzing. Und da habe ich mir das dann so fest vorgenommen. Ich hatte samstags da schon ein ganzes Stück dran gesponnen, habe das dann sonntags zum Spinntreffen mitgenommen, was auch wieder super schön war. Ich war das erste Mal seit 3 Monaten oder so wieder da, wo furchtbar. Und es war richtig nett und es gab gutes Essen und alle hatten schöne Wolle mit und hat mir sehr gefallen. Und bei dem Spinntreffen habe ich tatsächlich diese erste Hälfte fertig gesponnen und gedacht, endlich. Und ich meine, eigentlich bin ich ja beim Spinnrad normalerweise eine monogame Spinnerin, also spinne ich immer für ein Projekt, bis das fertig ist. Aber dieses Polwarth ist mir jetzt so auf den Zeiger gegangen, weil es so lang gedauert hat, weil ich, wenn alles klappt, habe ich tatsächlich mal Lace-Stärke erreicht. Aber das dauert halt, dass ich dann gedacht habe, nee, das packe ich nicht, muss jetzt was anderes einschieben. Und dann war es so gewesen, dass ich diesen Indian Summer Kammzug, das ist Corriedale, das hat mich ja auch so gequält. Ich habe die Spindel wieder rausgezogen, dann habe ich wieder ein bisschen was gemacht. Dann hatte ich, und dann auf einmal habe ich gedacht, eigentlich zwingt mich ja keiner, gell, diesen Wiseheart Sweater, das ist der, wie heißt das, Wheat Truffle Cardigan heißt das Muster, zwingt mich ja keiner, den da draus zu machen, gell. Ich meine, ich habe da zwar ein Kilo gekauft und ich sollte daraus auch einen Pulli machen, aber wer sagt denn, dass das ein Pulli sein muss, genau in der Garnstärke, wie ich mir das eingebildet habe und mit der Handspindel, so wie ich mir das eingebildet habe, denn wenn ich in dem Tempo weitermache, dann kann ich in 10 Jahren vielleicht anfangen, das zu stricken. Und dann dachte ich mir so, also 100 Gramm hatte ich ja schon fertig oder etwas mehr, glaube ich. Ich nehme einfach den Rest und spinne den auf dem Rad. So über den Finger mit langem Auszug und dann zipp, wie es kommt. Und wenn da Knubbel drin sind, ist mir völlig wurscht. Ich mache das dreifädig und dann sind da eben Knubbel drin. Ist mir doch egal. Das habe ich dann irgendwie voll super enthusiastisch, nachdem ich beim Spinntreffen irgendwie 2,5 Stunden oder so mit meinem Polwarth immer so ganz dünne Fäden, so ganz kleine Stückchen gesponnen habe, habe ich dann irgendwie so eine Riesentüte mit diesem Corriedale rausgeholt. Das hat ja auch wunderschöne Farben. Habe so eine große Spule auf das Rad gemacht und eine relativ große Übersetzung für meine Verhältnisse, weil ich benutze beim Spinnrad immer nur die kleinen Wirtel, wo sich das ganz schnell dreht. Und habe dann so angesetzt und so zipp, zipp, zipp. Und ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dann in den restlichen 1,5 Stunden habe ich locker 50 Gramm noch versponnen. Also das ging durchaus etwas schneller als die ich kontrolliere jeden Millimeter mit der Handspindelmethode. Da war ich jetzt irgendwie ganz motiviert auch und habe das Spinnrad dann auch hier wieder rausgeholt und habe noch 2-3 Mal was dran gemacht. Das wächst, das ist ganz das ist super. Und nachdem mir das jetzt egal ist, ob da Knubbel drin sind oder nicht, das macht mein Leben ja so viel einfacher. Keine Ahnung, kann sein, dass ich mich dann tierisch ärgere, wenn ich da später einen Pulli draus machen will. Ich denke, nachdem ich ja noch ungefähr 900 Gramm habe oder 850 vielleicht von den Fasern, dann reicht mir das lässig für einen richtigen Pulli, auch wenn die Wolle dann dicker wird. Diese Jacke, die ich da ursprünglich vorhatte, die braucht deswegen ja auch so viel, weil die geht bis zur Mitte des Oberschenkels. Und ist klar, es braucht dann wieder ein bisschen mehr. Ja, und dann habe ich heute irgendwie was völlig Hirnrissiges angefangen und das war so. Es ging damit los, dass auf Ravelry jemand gesagt hat, ob noch jemand bei dem Woolly Warmhead Mystery Knit Along teilnimmt. Sie hat sich überlegt, das wäre doch eine Idee und da gibt es die Strickmuster dann irgendwie günstiger und dann, ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh, Woolly Warmhead, das habe ich ja irgendwie, von der habe ich noch nie was gestrickt, habe aber schon viel gehört. Die designt ziemlich ausgefallene Pullis. Pullis, Quatsch, echt, ich habe den ganzen Kopf voller Pullover, sorry. Mützen. Die designt Mützen. Ziemlich witzige, ungewöhnliche Mützen. Okay, dann bin ich da also hin und habe gedacht, naja, ich habe bestimmt irgendwo in meinen ganzen Garnvorräten noch hier und da 100 Gramm, die ich für eine Mütze hernehmen kann. Und Mützen gehen ja relativ schnell und ja, mache ich das einfach. Also prinzipiell eine gute Idee. Jetzt habe ich 2 Tage lang überlegt. Es gibt bei der Mystery 2 Strickmuster. Ich habe gleich beide gekauft. Man kann das wohl auch irgendwie einzeln machen, aber das rentiert sich nicht wirklich. Und habe dann mal so überlegt, was nehme ich denn da jetzt für eine Wolle? Das eine Muster ist für Sockenwolle geschrieben. Und Sockenwolle wäre ja prinzipiell kein Problem, aber ich habe festgestellt, mir geht schon wieder die Sockenwolle aus. Das ist furchtbar. Ich habe jetzt hier noch einen Strang Wollmeise in Ebenholz oder sogar etwas mehr als einen Strang. Also ich habe den ganzen Strang und die Reste von meinem Rolli. Und dann habe ich noch einen Strang Blue-Faced Leicester Sockenwolle von Spinning Martha. Der ist aber in einem ganz bunt gefärbt und das heißt, das geht nicht für diesen Knit-Along. Und dann habe ich noch zwei Knäuel Lana Grossa Sockenwolle, die ich eigentlich nicht für eine Mütze nehmen wollte, sondern wo mein Mann mal wieder Socken kriegen sollte. Ich habe gestern die handgestrickten Socken abgenommen von der Leine und habe festgestellt, also da gab es dieses kleine Häufchen, 6 Paar für meinen Mann und einige von denen sind schon ziemlich fadenscheinig. Und daneben war der große, große, große Berg mit selbstgestrickten Socken für mich. Das ist jetzt auch okay, weil erstens bin ich diejenige, die die Socken strickt und zweitens trage ich die auch jeden Tag, aber der Mann braucht eindeutig neue Socken. Also hatte ich dann Wolle gekauft und habe gedacht, jetzt stricke ich mal wieder für meinen Mann. Und nachdem ich so einen Riesenbedarf an hirnlosen in die Runde Strickprojekten habe zurzeit, ist das natürlich auch günstig, kann ich dann für meinen Mann mal eben so ein paar Stinos stricken. Stinos, für die, die das nicht wissen, sind stinknormale Socken. Genau. Also, ich habe keine Sockenwolle. Also, ich habe schon welche, aber keine für diesen Knit-Along. Jetzt stehe ich da. Und dann habe ich überlegt, ja, gehe ich ins Wollgeschäft. Es gibt ein neues Wollgeschäft am Ort. Genau, werde ich auch verlinken. Total nette Besitzerin, hübsches Wollgeschäft, das gesamte Lana Grossa Angebot und, haha, man höre und staune, Noro, Araucania und Debbie Bliss Wolle. Das Einzige, was sie nicht hatte, war eine Knit Pro Holznadel in zweieinhalb, eine Rundnadel. Davon hatte sie noch nie gehört, dass es die gibt. Und sie hat gesagt, sie würde sie mir schon bestellen, aber ich habe schon gemerkt, das ist schwierig, weil dann muss sie 5 Stück bestellen und sie sagt, kein Mensch braucht 2,5er Rundnadeln. Also alle Leute, die hier in der Nähe wohnen und die ihre Socken auf Rundnadeln stricken aus Holz, die können dann mal da ins Geschäft gehen und sagen, ich brauche aber sowas auch. Naja, oder auch nicht. Ich habe inzwischen meine Nadel schon woanders bekommen. Auf jeden Fall tolles neues Wollgeschäft. Könnte ich ja hingehen und mir mal was kaufen. Dann sitze ich da heute so und denke, aber eigentlich, ich meine, auch wenn ich nicht genug Sockenwolle habe, die Schränke und Kästen und Schachteln und alles quillt über. Irgendwie ist das blöd. Und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht sollte ich die Wolle spinnen für die Mützen, weil das hatte ich ja eh vorgehabt, dass ich handgesponnene Wolle dafür nehme, bloß ich hatte nichts in der passenden Stärke und Länge und Farbe. Ja, und deswegen habe ich heute Mittag angefangen, irgendwie so hellbraunes Blue-Faced Leicester Kammzug. Ich weiß, es das heißt nicht das Kammzug, sondern der Kammzug. Habe ich angefangen zu spinnen auf der Handspindel wieder, denn meine eine Lace-Spule ist ja voll und ich bräuchte 2 oder 3. Ich will eigentlich dreifädig spinnen. Das heißt, ich bräuchte jetzt 3 Lace-Spulen und habe nur eine leere. Und überhaupt, und ich verreise ja jetzt für 4 Tage. Und genau. Also ich spinne jetzt Sockenwolle für diesen Knit-Along für dies eine Muster auf der Handspindel. Wobei, ich muss sagen, diese Wolle spinnt sich irgendwie relativ zügig. Ich habe dann mal so ein bisschen auf die Uhr geschaut und habe irgendwie innerhalb der einer Stunde heute Mittag 5 Gramm versponnen. Was bedeuten würde, dass ich nur so 20 Stunden spinnen muss und dann, keine Ahnung, noch mal so ein paar Stunden zwirnen. Aber da muss man ja nicht so aufpassen. Das kann man auch beim Fernsehen machen. Das ist durchaus machbar bis nächste Woche, also 1. November, heute ist der 27. Ist ja kein Problem, gell, auch wenn ich verreise. Naja, aber ich bin jetzt mal wieder ganz zuversichtlich. Ich bin eigentlich immer ziemlich zuversichtlich, gell. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema. Das heutige Thema: Es liegt nicht an dir, es liegt am Pullover. Okay, also, die Sache mit den passenden Pullovern, das scheint ja wirklich ein heißes Thema zu sein. Ich habe das vor allen Dingen eben jetzt in meinem Volkshochschulkurs gemerkt, der ist proppevoll. Und da sitzen also 10 Leute drin und die meisten von denen haben sich entweder noch nie einen Pullover gestrickt oder wenn, dann immer welche gehabt, wo sie nicht zufrieden waren hinterher, wie die gesessen haben. Ich meine, an dem, was ich euch hier immer so erzähle, kann man ja auch sehen, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Die Frage ist also, warum ist das so viel schwerer, einen passenden Pulli zu machen, als sagen wir passende Socken oder eine passende Mütze? Naja, also bei mir kann ich sagen, wenn ich jetzt Socken habe, die ein bisschen zu kurz, zu lang, zu eng oder zu weit sind, dann stört mich das eigentlich nicht besonders. Die rutschen mir dann vielleicht manchmal in den Schuhen ein bisschen rum, aber das macht nichts. Wenn ich jetzt eine Strickjacke habe, die zu schlabberig, zu kurz, zu lang, zu eng oder zu weit ist, dann stört mich das schon ein bisschen mehr, weil das natürlich in meinem Erscheinungsbild einen riesen Unterschied macht. Die Leute gucken nicht, ob ich rutschende Socken anhab. Aber wenn ich eine Jacke habe, die nicht zugeht oder die zu, was weiß ich, zu kurze Ärmel hat oder so, das merken die meisten dann schon eher. Jetzt ist es so, dass bei mir jetzt bei all den Dingen, die mich immer nerven an praktisch jedem Projekt, was ich mache, bin ich mit den Pullovern, die ich die letzten Jahre gestrickt habe, insgesamt eigentlich sehr zufrieden. Das einzige Problem ist, dass ich die ganzen Jahre damit gerechnet habe, dass ich irgendwann wieder dünner werde. Das hat sich nicht ergeben, wird sich wahrscheinlich auch nie mehr ergeben. Das ist ein bisschen dumm, weil die Jacken wachsen leider nicht so mit. Aber ansonsten ist das alles wunderbar. Gut, erstmal wollte ich die Sache mit der Maschenprobe irgendwie aus dem Weg schaffen. Es ist so. Ich habe also diesen Kurs angefangen und habe dann einen erzählt, was wir da machen. Raglan von oben und eingesetzte Schultern von oben und Ärmel natürlich, nicht Schultern. Pullover mit eingesetzten Ärmeln von oben und Pullover mit Rundpassen von oben. Und dann habe ich angefangen mit, ja, als erstes brauchen wir eine Maschenprobe. Das war so das, was wir in der ersten Kursstunde dann alle gestrickt haben. Okay. Was haben also die Leute gemacht? Die beäugen so von ferne die Banderole, nehmen dann eine wahrscheinlich etwa passende Nadel, schlagen dann so ungefähr 15 Maschen an, stricken mal so eben 3 Zentimeter hoch, messen dann und sagen, ich habe jetzt eine Maschenprobe gemacht. Woraufhin ich sagen muss, Leute, das könnt ihr gerne machen, aber die könnt ihr euch echt auch sparen, diese Maschenprobe. Also, erste Regel. Die Maschenprobe muss mindestens 10 cm in der Mitte groß sein. Und zwar so, dass in der Mitte 10 glatte Zentimeter sind in der Breite und in der Höhe plus einen Rand, sodass man in der Mitte die Maschen messen kann, die ganz glatt sind. Okay? Zweite Regel. Diese Maschenprobe muss man erstens ordentlich messen, flach auf einen Tisch liegend mit einem zuverlässigen Lineal. Ja. Drittens muss man sich dann diese Werte aufschreiben an einer Stelle, wo man sie wiederfindet. Dann muss man die Maschenprobe waschen und flach liegend trocknen lassen, es sei denn, man möchte seinen späteren Pulli in die Waschmaschine tun und in den Trockner, dann sollte man das mit der Maschenprobe auch machen. Denn lieber die Maschenprobe im Trockner ruinieren als den Pulli. Also ich wasche meine Pullis normalerweise mit der Hand mit Wollwaschmittel, so im Waschbecken. Da ist auch noch nie groß was passiert. Aber was immer passiert ist, dass vor allen Dingen bei so Superwash-Garnen, aber auch bei handgesponnenen Garnen, die ich ja wasche, bevor ich sie dann hinterher verstricke, ich weiß auch nicht, alle diese Maschenproben werden größer durchs Waschen. Was bedeutet, dass wenn ich meine Maschenprobe gemacht habe und ich mache dann den ganzen Pulli und alles ist wunderbar und dann wasche ich hinterher den Pulli und das sollte ich tun, denn dadurch wird das Maschenbild viel gleichmäßiger und ich kann den dann noch spannen, sodass die Form auch schöner ist und so. wenn ich den dann wasche, dann wird der vielleicht so 5% größer oder 10. Kann alles passieren. Dann habe ich also einen wunderbaren Pulli und der hängt sich dann vielleicht irgendwie 10 cm in die Länge aus. Und dann sagt ihr mir, ja, 10 cm ist mir ja wurscht. Ja, überlegt mal, wo dann eure Ärmel hängen. Sollte man vorher gewappnet sein, ehrlich. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass es tatsächlich einige Leute gibt, bei denen die linken Reihen lockerer sind als die rechten. Da kann man dann überlegen, ob man eine kleinere Nadel nimmt für das linke. Wenn man nämlich was strickt, wo man abwechselnd hin und her und dann wieder in Runden strickt, dass man das ausgleicht. Oder auch, es gibt Leute, die dann eine andere Art zu stricken verwenden. Das ist dieses Kombinationsstricken, wo man im Prinzip die linken Maschen verschränkt strickt und dann muss man, wenn man hin und her strickt, dann strickt man ja eine Reihe rechts und eine links. Dann muss man alles verschränkt stricken, dann ist wieder glatt. Und wenn man dann in die Runde strickt, muss man dann wieder anders und so. Ich habe das versucht die letzte Woche. Bei mir wird das Kombinationsstricken ungleichmäßiger, als wenn ich normal stricke. Aber das ist eben typenabhängig, muss man ausprobieren. Was auch immer wieder passiert, auch sogar bei mir, ist, dass man die Maschenprobe irgendwie noch so ein bisschen angespannt, recht fest strickt. Und wenn man so jemand ist, bei dem das Stricken im Laufe der Zeit immer lockerer wird, wenn man dann so schön entspannt ist, dann ist es eine gute Idee, erstmal was anderes zu stricken, eine ganze Weile, bevor man eine Maschenprobe strickt. Ich hatte im Kurs eine Teilnehmerin, deren Pulli dann 5 cm breiter war als geplant, weil ihre Maschenprobe schön fest war und das dann das tatsächliche Teil eher nicht. Ich habe, wie gesagt, irgendjemand hat gesagt, das mit der Maschenprobe hilft sowieso nichts, deswegen mache ich nie eine. Wie gesagt, ich bin lieber vorher gewappnet. Und was auch sehr hilft, ist, wenn man dann schon an dem eigentlichen Teil ein bisschen gestrickt hat, dass man dann wieder misst und schaut, oh, habe ich noch die gleiche Maschenzahl auf 10 cm wie vorher? Wenn man die Maschen zählt, dann sollte man auch die halben Maschen zählen, denn auf so guten Meter macht es dann schon einen Unterschied. Hier noch eine Masche mehr und da noch eine halbe und da noch eine mehr. Läppert sich zusammen. Also Genauigkeit zahlt sich aus. Ist keine Garantie für gutes Gelingen, aber sagen wir so, wenn ihr nicht genau seid, keine Maschenprobe macht und einfach so frei Schnauze strickt, kann funktionieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als wenn ihr das vorher ordentlich macht. Ja, ich weiß, ich habe früher auch immer bloß so ein bisschen was angeschlagen und dann mal so getestet und dann so das Lineal so leicht schräg dran gehalten und so auf dem Knie und dann gedacht, ach, passt schon. Aber wie ich schon gesagt habe, das waren die 80er Jahre und da waren die Pullover so viel weiter. Da war das tatsächlich wurscht, wenn der 5 cm oder 10 weiter wurde oder nicht. Und heutzutage mag ich meine Pullover lieber ein bisschen mehr meiner Figur folgend, sodass man sieht, dass ich nicht überall so breit bin wie an den Hüften, habe ich auch schon öfter gesagt. Okay, jetzt zu der Frage, warum die Pullover nie passen. Das Problem ist, dass Leute keine Konfektionsgrößen sind, also auf jeden Fall die meisten von uns nicht. Ich persönlich, wie auch schon öfter gesagt, habe schmale Schultern, eine große Oberweite, eine eher schmale Taille, die aber irgendwie so ungefähr 10 cm höher sitzt inzwischen, so seit Kinderkriegen als früher. Dafür habe ich extrem breite Hüften. Ich trage oben und unten zwei durchaus unterschiedliche Konfektionsgrößen und das kann schon mal zwischen 2 und 3 Größen variieren, was auch solche Dinge wie Bikini kaufen immer ziemlich lustig macht. Jetzt können natürlich Kleidungshersteller nicht alle hergehen und Klamotten machen, die mir passen, weil die nächste von euch hat vielleicht breite Schultern, einen kleinen Busen, keine Taille und ganz schmale Hüften und die nächste hat dann eine Kombination aus allem Möglichen. Außerdem sind wir alle unterschiedlich groß. Also eine Frau, die jetzt so ein Schnittmuster passt, die ist groß, 1,68 groß, hat oben und unten die gleiche Konfektionsgröße, hat nur ein bisschen schmalere Schultern als Hüften und trägt BH-Körbchengröße B. Das heißt, jeder von euch, der einen kleineren oder einen größeren Busen hat als Körbchengröße B, muss irgendwie das Schnittmuster anpassen. Jeder von euch, der schmalere oder breitere Schultern hat als irgendwie in der Konfektionsgröße vorgesehen, muss irgendwas ändern. Und wie gesagt, da kommen ja so viele Variablen zusammen. Jetzt ist die Frage, wieso finden das Männer leichter, passende Klamotten zu finden? Bei Männern, dadurch, dass die keinen Busen haben, passiert etwas weniger zwischen Schulter und Taille als bei Frauen. Und das ist zum Beispiel auch noch so ein Ding, normales Pullovermuster geht davon aus, dass man vorne und hinten gleich ist. Das ist jetzt bei vielen von uns nicht so und das kann natürlich den Sitz auch beeinträchtigen. Und wie gesagt, das ändert sich ja auch alles, gell? Ich meine, ich habe früher auch Größe 38 getragen und hatte irgendwie, aber da war meine Taille dann immer noch zwei Nummern kleinere Größe als 38, ist dann ziemlich lustig. Wie gesagt, das ist alles so individuell, gell? Die eine hat dünne Oberarme, die andere hat dicke Oberarme. Die eine hat besonders lange Arme, die andere hat besonders kurze. Ich habe früher auch immer gedacht, ach, dann nähe ich mir selber was, dann passt es wenigstens. Ja, nur wenn ich den Schnitt anpasse. Ich bin 6 Zentimeter größer als im Schnittmuster vorgesehen. Ich trage Körbchengröße D. Ich habe, wie gesagt, schmale Schultern, extrem breite Hüften und eine relativ schmale Taille, dafür aber auch noch einen Bauch. Und ja, wenn ich jetzt was nehme als Pulli, was mir an den Hüften passt, also meine Mutter macht das immer so, dann bedeutet das, dass das obenrum total furchtbar aussieht. Die Oberweite ist dann auch nicht das Problem, das passt auch. Aber erstens macht mich das fett, weil da sehe ich dann aus, als wäre ich so ein Block, so breit wie meine Hüften. Und zweitens ist der Sitz an den Schultern katastrophal. Also mir hängen dann die Ärmel irgendwie so auf halber Oberarmhöhe oder so. Es ist relativ wichtig zu bedenken, wenn man jetzt einen Pullover passend haben will, was ganz wichtig ist für den Sitz, ist, wie die Schulterpartie sitzt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sehr viel Oberweite oder Bauch oder Hüfte oder sowas habt, ist es günstig, den Pulli in einer Größe zu machen, die an den Schultern passt, weil das ist nämlich auch das Komplizierteste zum Ausrechnen. Diese ganze Geschichte mit dem Armausschnitt und wie diese Armkugel dann bei der beim Ärmel ist. Auch wenn man das alles in einem Stück strickt. Dieser Teil ist am kompliziertesten. Und dann, wenn man dann eben großen Busen hat, sollte man da Zunahmen einbauen, damit es da weiter wird, wo man selber auch weiter wird. Bei den meisten Pullis ist es so, dass wenn die eine Spur enger sind um den Busen rum, ist es nicht so schlimm, weil diese Weite ja nur über einen sehr kurzen Abschnitt erreicht wird. Also da drüber und da drunter wird man ja wieder schmaler. Wenn man das bei einer Strickjacke macht, so wie ich das gerade mache, bei meiner handgefärbten, gesponnenen da, sollte man aufpassen, dass man an der Stelle, wo man am weitesten ist, unbedingt einen Knopf macht oder den gleichen Reißverschluss, denn sonst klafft da ein Loch, weil natürlich die Jacke zwar sich dehnt, aber nur da, wo sie festgehalten wird. Das ist relativ wichtig. Genau, also Schultern anpassen, dann eventuell ändern, wo der Busen rein und raus geht und so. Und dann ist auch für die meisten Leute günstig, wenn sie da, wo sie schmaler werden, das muss jetzt gar nicht unbedingt da sein, wo die Taille sitzt, wenn da das Kleidungsstück auch etwas schmaler wird. Das kann man normalerweise relativ leicht erreichen, indem man an der Seite einfach ein paar Maschen abnimmt. Bei der Taille macht man es nicht so, dass man das Kleidungsstück enger macht als die tatsächliche Taille. Denn dann sieht man so jede Rolle, die sich da abzeichnet. Und also auch dünne Leute, wenn die sich hinsetzen, dann gibt es da oft solche Auswölbungen und so. Das ist dann nicht so schön. Genau. Was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas sagen und habe es wieder vergessen. Wegen Passform. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass alle Größen, die wir da so haben in unserer Anleitung, die funktionieren so, dass die Strickdesignerin, meistens ist es eine Frau, gell, die entwirft das Strickstück in Größe 38. Wie gesagt, 1,68 groß, Körbchengröße B. Und dann für die anderen Größen wird da was zugerechnet. Und da wird dann davon ausgegangen, dass Leute, die größere Größen haben, auch breitere Schultern haben, längere Arme, prinzipiell größer sind, wobei nur ein kleines bisschen, aber größer. Also eine Größe 44 ist immer ein bisschen länger als eine Größe 38 zum Beispiel. Bei Übergrößen weiß ich nicht, welche Größe die Referenzgröße ist. Ich glaube aber, es ist 48. Und das heißt, diese eine Größe ist die, für die das ganze Ding gedacht ist. Und das, der Rest wird dann einfach bloß ausgerechnet. Ist ja auch klar. Sonst wäre das ja viel zu kompliziert. Und dann kommt als nächster Faktor dazu, dass wenn ich jetzt das ganze Ding größer machen will und ich habe da jetzt irgendein Muster drin oder so, dann kann ich das jetzt nicht beliebig stufenlos machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lochmuster habe und das hat einen Rapport von 12 Maschen oder 24, kommt ja durchaus auch vor, dann kann ich die nächste Größe bloß 12 Maschen, kann ich weitermachen, aber nicht 8 oder 4 oder so. Das geht dann nicht. Und da muss ich mir dann was ausdenken. Und deswegen muss man da rumbasteln und deswegen kann man auch nicht jedes beliebige Teil jetzt auf jede beliebige Größe umrechnen. Wie gesagt, und dann gibt es einfach Leute, die sind kleiner und größer und haben lange und kurze Arme und das kann ein Strickmuster, das ich kaufe, einfach nicht mit berücksichtigen. Ja, also ich meine, ich habe letztens in einem Forum eine Diskussion gelesen, da hat eine gesagt, sie wünscht sich, dass die Designer dann sagen, ja, und wenn du dann viel Oberweite hast, dann kannst du da das machen und wenn du dann da das brauchst, dann kannst du das machen. Wo ich dann denke, ja, aber sorry, ich kann doch nicht ein Pullover designen ist eh schon so tierisch viel Arbeit, weil ich nicht einfach sagen kann, ja, wie so ein Lace-Tuch, eine Größe für alle irgendwie und wenn du es noch größer haben willst, kannst du noch das machen. Sondern ich muss ja eh schon irgendwie relativ viele Größen berücksichtigen, muss das alles immer wieder neu ausrechnen und das soll ja alles immer wieder gut ausschauen. Und dann soll ich da noch reinschreiben, ja, und wenn du jetzt viel und wenig Oberweite und breite Schultern und Zeug hast, dann sollst du dies und jenes und alles das machen. Finde ich ein bisschen viel verlangt, ehrlich gesagt. Das bedeutet aber, dass wir als Strickerinnen, wenn wir Pullis haben wollen, die uns passen, einfach selber verantwortlich irgendwie Muster ändern oder günstig aussuchen müssen. Weil es gibt Muster, die so sind, dass sie an ganz, ganz vielen Frauen sehr gut aussehen. Und welche, die mit wenigen Modifikationen auch gut passend zu machen sind. Ich kann jedem nur ans Herz legen, der auch gut englische Strickmuster lesen kann und so, dieses neue Buch von Isolda Teague, Little Red in the City. Da sieht man auch alle Pullis und Jacken und was sie da designt hat an zwei durchaus unterschiedlichen Modellen. Das eine ist Isolda Teague selber, die relativ schlank ist und also ganz klar, ich weiß nicht, was die für eine Größe hat, irgendwie S oder so. Und anderes Model, volle Plusgröße. Und da beschreibt sie dann eben auch, was sie verändert hat. Isolda Teague hat zum Beispiel eine eher schmale Taille und das dickere Model hat die dünnste Stelle nicht da, wo normal die Taille ist, sondern die hat einen relativ dicken Bauch und dann ist halt da zwischen dem Busen und dem Bauch ist dann die schmale Stelle. Haben ja auch viele Leute. Und da wird zum Beispiel beschrieben, wie man das dann anpasst, wenn man da eben die Taille nicht weiter unten hat beim Bauchnabel, sondern weiter oben oder wenn man, und das ist total klasse beschrieben. Und da wird einem dann, das ist das, was ich jetzt ausprobiert habe, auch erklärt, wie wenn große Oberweite, was man da alles macht. Und ich bin extrem gespannt, wie hinterher meine neue Strickjacke passt, weil ich da nicht nur das jetzt so gemacht habe, dass ich vorne mehr Maschen zugenommen habe als hinten, so dass da das Strickstück weiter wird, wo ich auch weiter werde. Nein, ich habe dann auch noch da etwas Länge zugegeben und habe eben so mit verkürzten Reihen noch gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Man kann dann Eben unterm Busen macht man das oder teilweise auch am Rücken hinten, weil man ja, wenn man sitzt, zieht es ja hinten auf den Pulli hoch und da wird einem in den Nieren so kalt. Und da kann es sinnvoll sein, dass man da am unten quasi noch so einen kleinen Bogen reinstrickt, indem man nicht über die ganze Reihe strickt, sondern mit verkürzten Reihen da so eine Art Keil reinsetzt. Und das habe ich jetzt eben das erste Mal versucht am Busen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, aber ich kann es zwar anprobieren, aber wie der richtige Sitz dann ist, das sehe ich dann erst, wenn die Ärmel drin sind und die Knopfleiste und so. Aber ich finde das super spannend. Aber das ist der Grund, warum alle so viel Schiss haben vorm Pullover stricken, weil auch das natürlich ein größeres Teil ist und länger dauert. Und dann strickt man das ganze Ding dahin und dann sieht's blöd aus und passt nicht. Also am besten ist es, sich zuerst mal was rauszusuchen, was wahrscheinlich für die eigene Figur gut funktionieren wird. Es gibt auch so verschiedene Informationsquellen, welche Art Schnitt gut ist für welchen Figurtyp und so. Und auf Ravelry kann man schauen, weil ja viele Leute das dann schon gemacht haben und dann gesagt haben, wie sie damit zurechtkommen und dann hoffentlich auch Fotos gepostet haben, dann guckt man die an und denkt, ach ja, die ist ja so ungefähr so wie ich, ach, das sieht ja gut aus oder ach nee, das spannt ja ganz komisch da und nee, das ist nicht gut. Also das hilft. Und dann ist das Zentimetermaß dein Freund. Weil was eine Größe 40 ist, heißt das noch lange nicht, dass das die gleiche Größe 40 ist wie das andere Teil. Und deswegen sollte man, gibt's ja immer diese Schemazeichnungen bei diesen Strickmustern. Und da stehen die Maße von dem fertigen Pulli oder was auch immer. Und dann sollte man sein Zentimetermaß nehmen und einen fertigen Pullover, den man schon zu Hause hat und der möglichst gut passt. Und dann sollte man messen, also da steht jetzt in der Schemazeichnung, oben die Schulterbreite ist 50 Zentimeter. Dann gucke ich mir mal so meinen Lieblingspulli an und denke, tja, 50 Zentimeter ist ja schön, aber ist mir viel zu weit. Und dann messe ich den Abstand zwischen der Schulter und dem, wo unten der Armausschnitt da aufhört und stelle fest, ja, ist ja irgendwie niedlich, aber meine Arme sind ja relativ dünn und dieser Armausschnitt, der hängt mir da irgendwie sonst wo halb auf der Taille, da kann ich den nicht brauchen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Zentimetermaß so genau gewesen wäre, dann hätte ich zum Beispiel meinen Slinky Ribs Pullover mit einem durchaus kleineren Ausschnitt gemacht. Denn ich habe den jetzt nochmal gespannt und der ist jetzt untenrum auch weit genug und das ist alles wunderbar. Ich werde den bloß wahrscheinlich nie tragen, weil der Ausschnitt so ist, dass ich den gerade so tragen kann mit BH drunter und sonst nix. Und dann darf ich mich auch in gemischter Gesellschaft nicht von überbeugen. Und das ist mir irgendwie zu blöd. Ich werde jetzt nochmal versuchen, da irgendwie so eine runde Krebsmaschen um den Ausschnitt zu häkeln, damit der etwas enger wird. Dann schaue ich es mir nochmal an. Aber ich bin kurz davor, das Ding aufzuribbeln, weil der liegt hier jetzt schon, glaube ich, fast 2 Jahre oder so fertig. Ich habe den noch nicht einmal angehabt. Und das ist dann wirklich zu schade. Ja, auf jeden Fall das erfordert alles ein bisschen mehr Vorbereitung natürlich als ein Lochmustertuch. Aber ich habe von den Pullis, die ich habe und die ich gerne trage, auch mehr als von meinen Lochmustertüchern. Ich meine, ich will das gar nicht zu sehr gegenüberstellen, weil ich stricke beides gerne. Aber ich habe jetzt echt schon einen Schrank voll mit 10 Tüchern oder so. Ich brauche nicht so arg viel mehr. Und ich habe jetzt zurzeit so ungefähr 6 Pullover oder so, Jacken. Und die sind alle unterschiedlich, dicke und dünne Wolle und so. Und ich kann durchaus noch ein paar mehr vertragen, gell? Also so dünnere mit Lochmustern, Strickjacken oder so. Und die würde ich dann wahrscheinlich anziehen wie blöd. Und deswegen rentiert sich das eigentlich schon. Also ich habe das irgendwann mal gemerkt, dass ich mich auf jedes Dreieckstuch stürze wie besessen. Und da stricke ich dann irgendwie Wochen und Monate lang rum. Und das ist mir völlig wurscht, aber am Pulli will ich nicht anfangen, weil das so viel Arbeit ist, oder wie? Ich habe ja die letzten Jahre immer an dem National Knit a Sweater Month teilgenommen. Das ist diese Aktion, wo man im November einen Pulli strickt. Und ich habe jedes Jahr eine Woche nach Anfang dieser Aktion angefangen und habe jedes Jahr meinen Pulli fertig gekriegt. Das sind also 3 Wochen für einen Pullover von Anfang bis Ende. Kann man nicht meckern. Jetzt muss ja nicht jeder wie besessen irgendwie in jeder freien Sekunde diesen Pulli stricken, aber wenn man dranbleibt, kann man auch einen Pullover aus 6-fädiger Sockenwolle oder so, der wird durchaus fertig. Das ist gar nicht so schlimm. Sprach die, ja, ich weiß, ich habe 2 Jahre für den Rolli gebraucht, aber das war eine Ausnahme. Genau. Ja, also, denkt nicht, ihr seid komisch, weil die Klamotten nicht passen, gell? Die Klamotten passen praktisch niemandem. Es gibt wahrscheinlich für jedes Modelabel so ungefähr eine Frau auf der Welt, der diese Sachen genau passen. Das ist das sogenannte Fit Model. Wir holen die immer rein, um zu schauen, ob man sich in dem Zeug auch bewegen kann und wie das sitzt und so. Und die hat genau die Größe 38, für die alle diese Modelle gemacht werden. Wir alle anderen müssen schauen, dass wir irgendwie zurechtkommen und hoffen, dass wir eine Jeansmarke finden, die uns passt. Aber, und es liegt nicht daran, dass ich zu dick bin, dass ich keine Hosen finde, weil ich weiß, als ich noch eine Hosengröße 38 hatte, also so Konfektionsgröße 38, da habe ich auch keine passenden Hosen gefunden. Der einzige Unterschied ist, dass es mehr Hosen in Größe 38 gibt als in 48. Und mit der größeren Auswahl ist die Chance größer, was Passendes zu finden. Ich bin auch eben relativ groß und meine Schwester zum Beispiel, die ist noch 6 Zentimeter größer als ich, 1,80 Meter, ist durchaus schwierig mit Hosen und so. Und wenn man dann keine besonders maskuline Figur hat, und dann kann man zwar beim Einkaufen das Gefühl kriegen, man ist zu groß, aber so richtig persönlich nimmt man das ja normalerweise nicht. Aber wenn man keine Klamotten findet, weil man nicht in Größe 36 passt, dann hat man schon das Gefühl, naja, jetzt muss ich erstmal nach Hause gehen und 20 Kilo abnehmen, bevor ich irgendwie das Recht habe, ein gut aussehendes Kleidungsstück zu finden. Das ist Blödsinn. Und wenn wir stricken können, haben wir die große Chance, wenigstens passende Pullover zu haben, die so sind, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen da bloß ein bisschen mehr Zeit und Energie investieren, als nur sagen, oh ja, mir gefällt das Muster, gib die Wolle her, ich fange an zu stricken. Und ganz ehrlich, was ist euch lieber? 3 Tage vorher noch rumprobieren und ausrechnen und überlegen und ändern und dann 4 Wochen stricken und einen Pulli haben, der passt? Oder gleich anfangen und dann erst nach dem halben Pulli merken, dass er nicht passt, wenn ihr Glück habt? Oder den ganzen Pulli fertig stricken in 4 Wochen, dann anprobieren und feststellen, nee, das geht ja gar nicht. Eben. Also, ich werde sicher auf das Thema Pullover und sowas irgendwann später nochmal zu sprechen kommen. Aber für heute, denke ich, ist es genug. Ich wünsche euch weiterhin frohes Stricken. Ich freue mich auch weiterhin über jede Rückmeldung, Zuschrift, Kommentar auf dem Blog. Das ist creativemother.de. Auf Ravelry bin ich auch Creative Mother und auf Twitter Free Jazz Mama. Und dann wünsche ich euch weiterhin frohes Stricken. Ciao.